Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Kreuz im Mittelpunkt, Teil 2. Wenn man zweiteilige Filme sieht, kommt meistens am Anfang so ein kurzes, was bisher geschah. Ich kann jetzt nicht alles von letzter Woche nochmal wiederholen. Wer gerne nochmal ausführlicher reinhören oder reinsehen will, kann gerne auf YouTube noch einmal den Gottesdienst anschauen. Aber worum es ging im Kern war etwas, was auch im heutigen Abschnitt, den wir eben gehört haben, vorkommt. Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, und zwar den gekreuzigten Christus. Jesus Christus, der Gekreuzigte, die Kernbotschaft des christlichen Glaubens, die Kernbotschaft der Verkündigung des Apostels Paulus. Und wir haben uns vor Augen gestellt, dass Paulus sagt, damit steht und fällt alles. An diesem Wort scheiden sich die Geister. Die einen sagen, völliger Blödsinn, kann man nur sowas glauben? Und die anderen sagen, das ist meine Rettung. Und so scheiden sich die Geister am Wort vom Kreuz, aber es geht auch ein Riss durch die Menschheit, gerettet oder verloren sein. Jesus ist für uns gestorben, er hat uns mit Gott versöhnt und wir sollen dieses Geschenk des Glaubens annehmen, sonst bleiben wir verloren. Darum steht das Kreuz im Mittelpunkt. So anstößig diese Botschaft damals und heute auch ist. Mit dieser Provokation des Apostels Paulus haben wir uns letzte Woche beschäftigt. Das Kreuz im Mittelpunkt, eine anstößige Botschaft. Heute soll es um zwei weitere Gedanken gehen. In dem, was wir eben gehört haben, zieht Paulus nämlich Linien aus. Wenn das die Botschaft ist, die wir als Christen in diese Welt zu tragen haben, wie sieht denn dann typischerweise eine Gemeinde aus, die zu dieser Botschaft passt? Und wie sehen die Zeugen und Boten aus, die diese Botschaft weitergeben sollen? Das ist Thema des heutigen Gottesdienstes. Zur Botschaft vom Kreuz gehört, laut Paulus, eine Gemeinde der kleinen Leute. In dieser Welt die Bestrebungen nach Weisheit, nach Reichtum, nach Macht und Einfluss. Das ist das typische Streben in unserer Welt. Und da sagt Paulus, dieses Streben hat nicht dazu geführt, dass Menschen Gott entdeckt hätten. Und schon gar nicht dazu geführt, die Botschaft vom Kreuz zu verstehen. Diese Botschaft ist vielen als Blödsinn oder Dummheit erschienen. Und darum gibt es in unseren Gemeinden, sagt Paulus, wenig von denen, die in dieser Welt besondere Geltung haben, sondern die christliche Gemeinde ist die Gemeinde aus kleinen Leuten. Und so sagt er, denkt doch mal zurück, seht doch in eure eigenen Reihen, Geschwister, was für Leute hat Gott sich da ausgesucht, als er euch berief. Es sind nicht viel Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Schon ein bisschen unbequem, dieser Text, oder? Paulus der Gemeinde damals und durch sie eigentlich auch uns sagt, wenn ihr euch anguckt, seid ehrlich, ihr macht nicht viel her. Nicht viel mächtige und einflussreiche, gebildete, vornehme Familien der Stadt, sagt er im Blick auf Korinth. Wir übersetzen es mal für heute. Guck doch in die Gemeinde. Nicht viele Influencer, Stars und Trendsetter. Nicht viele angesehene Wissenschaftler, Wirtschaftsbosse, Showstars, Leistungssportler oder Politiker oder Journalisten. Schaut euch doch um. Nicht viele von diesen Leuten werdet ihr entdecken. Einzelne schon. Das finde ich spannend. Man muss immer genau hinhören. Paulus sagt nicht keine, sondern er sagt nicht viele. Das Gros, die Mehrheit, bilden andere. Die Mehrheit, das sind die kleinen Leute, die Underdogs, die Loser, Angeschlagene, Außenseiter, zu kurz gekommene, Leute mit einem Karriereknick, solche, die vielleicht nie in ihrem Leben große Chancen hatten. Schaut euch um, sagt Paulus, so seid ihr. So ist Gemeinde. Das ist die Normalbesetzung einer christlichen Gemeinde. Ist das nicht ein bisschen zu krass geredet von Paulus? Christliche Gemeinde, eine Gemeinde der zu kurz gekommenen? Und ich habe mich dann gefragt, stimmt das denn überhaupt heute? Eigentlich wird doch ständig gesagt, die christlichen Kirchen bedienen sich vor allen Dingen in der Mitte der Gesellschaft, in der Mittelschicht. Und fehlen uns nicht gerade die, von denen Paulus hier spricht? Finden die überhaupt in die Gemeinde? Neulich erzählte ein Kollege aus Lüdenscheid, dass er an seinem Gemeindezentrum, die haben Kirche und Gemeindehaus aneinander gebaut und sind ein großer Komplex, und da sagte er, da hat er mal vor einiger Zeit ein Schild angebracht. So ein Blechschild, wie man es manchmal kaufen kann. Und dieses Blechschild findet sich in der Regel eigentlich eher in Kneipen als an Kirchen. Und er hatte es aufgehängt und da stand drauf, Sünder willkommen. Eine Reihe Leute aus der Gemeinde fanden das nicht sonderlich witzig. Von diesem Text her habe ich gedacht, müsste an unserem Gemeindehaus, an unserer Kirche, wir nicht ein Schild anbringen, was heißen würde, Loser und Benachteiligte herzlich willkommen? Paulus sagt, das ist normale Gemeinde. Und das ist für ihn Erfahrung. Und er sagt, schaut euch doch um. Was für Leute wart ihr, als ihr zum Glauben gekommen seid? Und wenn man nachliest, dann war das in der Gemeinde in Korinth damals so. Hafenarbeiter, Sklaven, ehemalige Sklaven, einfache Handwerker und Landarbeiter, Arbeiter der Unterhaltungs- und Tourismusindustrie, viele einfache, arme Leute. Einzelne andere, einen kennen wir sogar mit Namen, der wird im Römerbrief erwähnt, Erastus, der war der Stadtkämmerer. Also den gab es auch in der Gemeinde. Warum ist das so? Und warum findet Paulus das normal, wenn eine Gemeinde so zusammengesetzt ist? Paulus sagt, weil das zur Botschaft vom Kreuz passt. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich die Botschaft, wo die Gebildeten oft den Kopf schütteln und damit ins Leere laufen, es nicht verstehen, dass man sowas glauben kann. Und dann nimmt Gott sich die große Freiheit und lässt sozusagen die Gebildeten vor die Wand laufen und macht es anderen Leuten einleuchtend und so, dass sie es verstehen und annehmen. Weil Gott immer in großer Freiheit handelt. Gott ist nicht an menschliche Voraussetzungen, auch nicht an gute Qualifikationen und menschliche Verdienste gebunden. Auch da muss man jetzt wieder aufpassen. Paulus sagt nicht, die die nicht so ganz helle sind, sind die besonders guten. Paulus sagt nicht, wir drehen jetzt mal um und die eigentliche Elite, das sind die Unterprivilegierten. Nein. Aber Paulus sagt, Gott ist an keine Voraussetzungen gebunden. Gott hält sich nicht an menschliche Qualitäten und Verdienste, sondern er ruft, wen er will. Entgegen menschlichen Voraussetzungen, trotz menschlicher Voraussetzungen, über sie hinweg, durch sie hindurch. Gott hat entschieden, Gott hat gewählt, Gott hat berufen. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen, bei den Menschen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Darum. Niemand soll sich vor Gott etwas einbilden können. Gott hat entschieden, dass er sich nicht an menschliche Vorbedingungen, Maßstäbe hält, sondern das Niedrige, das Schwache zu erwählen, um aus nichts etwas zu machen. Und das ist etwas Typisches, was eigentlich nur Gott kann. Wir sagen das zwar auch über manche sehr erfinderischen Menschen, der oder die kann aus nichts was machen. Aber es stimmt nicht so ganz. Meistens meinen wir damit eigentlich nur aus wenig viel machen. Etwas, was unbedeutend erscheint, kann er groß machen. Aber Gott kann aus nichts Bedeutendes machen, Schönes machen. So wie am Anfang der Welt, als Gott damit anfing, aus nichts etwas Großartiges zu machen. Unsere Welt, die ganze Schöpfung, aus nichts und wirklich aus nichts. Und so sagt Paulus, die Kraft hat Gott heute immer noch. Wir Menschen brauchen keine Voraussetzung. Da muss nichts schon da sein. Und Gott kann was draus machen. Da kann sogar viel Schwieriges und Schlimmes und Zerbrochenes und Kaputtes sein. Und Gott macht etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Bedeutendes. Gott kann aus nichts Großes machen. Das stellt uns Paulus vor Augen. Und darum wählt Gott gerade die Schwachen, die am Ende der Nahrungskette. Noch einmal, das gilt für die Mehrheit. Paulus sagt nicht, das gilt für alle. Ein paar andere gibt es schon auch. Und auch das ist wieder eigentlich ein Zeichen für Gottes Freiheit. Denn Gott hat sich nicht daran gebunden und gesagt, Leute, die stark sind und schön und zu den Eliten gehören, die schaffe ich nicht. Nein, auch unsere Stärke kann Gott überwinden. Und wenn wir noch so verbohrt sind und andere Wege gehen und noch so stark dabei sind, Gott kann uns trotzdem erreichen. Gott ist eben an keine Voraussetzungen gebunden. Unsere Bildung, unsere Stärke, unsere Schönheit qualifiziert uns nicht für Gott, aber sie muss dem auch nicht im Weg stehen. Das ist das, was Paulus sagt. Gott ist frei. Und in seiner Freiheit erwählt er das Schwache und das Niedrige vom Schwerpunkt her. Also das heißt, Gemeinde ist normalerweise immer auch eine Versammlung von Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind. gibt immer Leute, die es schwer haben. Es gibt immer welche, die es anderen schwer machen. Es gibt immer welche, die sind eigenartig und nicht zum Vorzeigen geeignet. Und eigentlich müssen wir uns fragen, wenn solche Leute den Weg zu unserer Gemeinde nicht wirklich finden, woran liegt das eigentlich? Denn das sind die Leute, die eigentlich oft einen guten Zugang zum Glauben finden. Wenn bei uns nur noch die Klugen, die Reichen, die Schönen und die Hippen zu Hause sind, dann müssen wir uns in Frage stellen. Das ist nicht die Gemeinde, die Paulus beschreibt. Ein Zeuge aus dem 2. Jahrhundert möchte ich heranziehen, der schon damals ein sehr kritisches Auge auf die Christen und ihre Gemeinden geworfen hat. Celsus oder griechisch Kelsos. Man kann in Wikipedia sein Hauptwerk zusammengefasst finden. Und das war eine Kritik des christlichen Glaubens und der christlichen Gemeinde. Und etwas, was er kritisiert, war zum Beispiel, die Christen sind ungebildet und betrachten dies nicht als einen Mangel, sondern als ob es ein Privileg wäre. Sie meinen absurderweise, ein Ungebildeter habe besseren Zugang zur Wahrheit als ein Gebildeter. Demgemäß sind die Unwissenden, die, die sich leicht betrügen lassen, ihr Hauptzielpublikum. Spannend, oder? Aber sagt das der Volksmund bei uns nicht auch manchmal? Guck sie dir doch an, die in die Kirche laufen. Die haben es nötig. Entweder haben sie irgendwas hinter sich, was nicht gut war, oder sie kommen mit ihrem Leben nicht alleine klar. Schaut euch an, sagt Paulus, guckt vor allen Dingen, wie es am Anfang war. Viele kleine Leute, viele einfache, viele von denen man sagen würde, auch nicht die hellste Kerze auf dem Weihnachtsbaum. Interessanterweise sagt Paulus, denkt mal an den Anfang. Ich ergänze jetzt was, was Paulus nicht sagt, was aber trotzdem, glaube ich, wahr ist, aber es ist hier nicht sein Thema. Oft ist es so, dass das wirklich stimmt, dass Menschen auch mit viel Ungeordnetem und viel Kaputtem zum Glauben und zur Gemeinde kommen, aber das muss ja nicht so bleiben. Bei vielen entfaltet sich ihr Leben, kommt vieles in Ordnung und das hat ganz oft auch damit zu tun, dass sie in ihrem Leben noch Dinge erreichen können, die sie sonst nicht erreicht hätten. Also der Glaube, die Gemeinde bringt Menschen zur Entfaltung. Aber das ist jetzt gerade nicht Paulus Thema, sondern er sagt nochmal, es gibt keinen Grund, auf die Zusammensetzung von einer Gemeinde stolz zu sein, sich etwas einzubilden, denn wir haben sowieso nichts an uns Menschen, was wir selber rühmen können, worüber wir prahlen können, sondern wenn wir schon mit was prahlen, dann doch nur mit einem, nämlich mit dem Herrn, der mit so Leuten, wie wir es sind, was anfangen kann. Wenn also, um es mit Worten der Schrift zu sagen, da bezieht er sich auch noch aufs Alte Testament, zwei Stellen, wo das so auch gesagt wird, wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn, auf Gott selbst, auf Jesus, den Gekreuzigten, stolz sein. Er ist der Grund zum Rühmen. Warum? Er fasst es in einem Vers nochmal zusammen und weil der in der Luther-Übersetzung noch etwas prägnanter ist, lese ich ihn nochmal nach Luther. Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und Paulus sagt, in Jesus haben wir alles. In ihm, wer ihn hat, der hat alles. Und darum brauchen wir nur ihn. In ihm haben wir Weisheit. Die Weisheit der Menschen hat Gott nicht verstanden. Sie sind mit ihrem Nachdenken nicht zu Gott gekommen und sie haben vor allen Dingen seinen Weg mit uns Menschen nicht verstanden, die Kreuzigung. Die Weisheit hat nicht zu Gott geführt, aber Gott ist weiser als alle Menschen. Und darum ist der Weg, den er in Jesus gegangen hat, der viel weisere. Wie durch den Tod eines am Kreuz die ganze Welt gerettet werden kann, wenn das nicht Weisheit ist. Und dann sagt Paulus, in ihm haben wir Rechtfertigung. Gott sagt, du bist richtig, du darfst wieder mit mir zusammen sein, weil Jesus für dich gestorben ist. Du bist gerecht, ohne eigenen Verdienst. Und Jesus ist auch unsere Heiligung. Heilig ist ja alles, was Gott gehört, was zu Gott gehört, was in seinem Besitz ist. Und darum ist einer, der Jesus Christus gehört, heilig. Und weil er heilig ist, fängt er dann auch an, in seinem Leben Dinge zu verändern zum Guten. Und das nennt man dann auch Heiligung. Aber erstmal sind wir durch Jesus geheiligt. Und wir sind durch Jesus erlöst, herausgelöst aus dem, was unser Leben kaputt machen will. Paulus sagt, die Sünde ist so eine Sklavenhaltermacht. Aber da hat Gott den Preis bezahlt, das Lösegeld, und uns rausgelöst aus dieser Sklaverei. Also sagt Paulus, dem Kreuz entspricht eine Gemeinde aus kleinen Leuten. Und der zweite Gedanke, dem Kreuz und seiner Botschaft entspricht ein unattraktiver Prediger und Zeuge. Und ich rede jetzt nicht nur über hauptamtliche Prediger, ich rede auch über Menschen, die Andachten in Gruppenstunden halten. Ich rede auch über Menschen, die im ganz alltäglichen Gespräch, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Sportverein, bei der Feuerwehr oder wo auch immer mit anderen ins Gespräch kommen und ihnen etwas von Jesus und ihrem eigenen Glauben weitergeben. Und da sagt Paulus, unattraktive Zeugen passen zur Botschaft vom Kreuz. Er sagt nämlich, ich habe mich auch an den Grundsatz gehalten, wer sich rühmen will, rühme sich des Herrn, nicht seiner eigenen Stärken. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkündigen, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Bewusst nicht. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und dann fügt er noch hinzu, außerdem fühlte ich mich schwach, war ängstlich, sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Hä? Paulus, ein Apostel? Und er sagt, ich hatte Angst, war unsicher. Und ich habe bewusst auf alle rhetorischen Kniffe und Feuerwerke verzichtet, als ich mit euch geredet habe und euch die Botschaft gesagt habe. Auch an dieser Stelle will Paulus uns etwas sehr klar machen. Alles, worauf es ankommt, können wir sowieso nicht schaffen. Wir können dieser Welt sehr viel schaffen, sehr viel hinbringen, sehr erfolgreich sein. Aber im Blick auf das Reich Gottes, auf die Welt Gottes, im Blick darauf, dass Menschen zum Glauben an Gott kommen und bei ihm Rettung finden, können wir mit unseren Fähigkeiten erstmal gar nichts schaffen. Nein, es hängt nicht an der menschlichen Stärke oder Attraktivität des Predigers oder desjenigen, der Zeugnis gibt. Es hängt nicht an attraktiven Erscheinungen, an einer tollen Predigtgabe, an einer humorvollen Art. Es hängt auch nicht an den besonderen digitalen Fähigkeiten oder der besonderen Kreativität oder was auch immer man für Vorzüge finden kann. Nein, sagt Paulus. Wenn ihr euch darauf verlasst, dann führt das höchstens zu Scheinerfolgen. Mit menschlichen Möglichkeiten kann man niemand fürs Reich Gottes gewinnen. Dadurch kann man keinen Menschen retten, dadurch kommt keiner zum Glauben an den Gekreuzigten. Macht euch das mal grundlegend klar. Und ich muss sagen, ich finde das sehr ermutigend, wie Paulus hier redet. Wie offen er von seinen Schwächen reden kann. Er muss sich nicht verstecken. Seine Schwächen sind nicht das entscheidende Hindernis. Vielleicht denkt man, na, Schwäche, Furcht, Zittern bei einem Apostel. Paulus, hättest du nicht vielleicht doch noch mal ein neues Buch darüber lesen sollen, wie Christsein mehr Herr macht? Kraftvolles Christsein? Paulus, lies das mal. Oder Paulus, vielleicht wäre es eigentlich dran, dass du dir mal einen Personal Trainer, einen Coach besorgst, der dir eine bessere Performance beibringt. Nein, sagt Paulus, alles nicht nötig. Denn meine Schwäche hat Gott gebraucht, damit ihr zum Glauben gekommen seid. Ja, so war das damals. Da war nicht viel Start zu machen mit meinem ersten Auftritt hier in Korinth. Aber ihr seid zum Glauben gekommen und das war entscheidend. Dass Gott nämlich eingestiegen ist. Dass Gott durch seinen Geist kraftvoll gewirkt hat und die Botschaft nicht vergeblich war, sondern angekommen ist und Menschenherzen erreicht hat. Und das passiert nur, dass sie das Herz erreicht, wenn Gott selbst seinen Geist gibt und dadurch wirkt. Es hängt nicht an den Boten, Gott sei Dank, sondern an der Botschaft und an dem, der durch sie wirkt. Ich weiß nicht, ob Paulus an dieser Stelle eine genaue Beschreibung von dem abgibt, wie er damals aufgetreten ist. Da gibt es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Es kann auch einfach sein, dass er mit diesen besonders drastischen Worten beschreibt, ich habe auf all das verzichtet, was normalerweise solche Rhetoriker benutzen. Es gab damals nämlich Wortkünstler, Rhetoriker, die beeindruckende Reden hielten. Das war eine Kunst, die man damals richtig schulte und sehr schätzte im alten Griechenland. Und vielleicht denken wir mal, ich höre auch gerne einen Kabarettisten, der schön und scharf formulieren kann. Und so gab es auch damals schon welche, die spannende und nachdenkenswerte Reden hielten. Und wenn die in eine Stadt kamen, dann war es oberstes Gebot, so ein richtiges rhetorisches Feuerwerk abzubrennen und mit dem ersten Auftritt möglichst viel Eindruck zu schaffen. Weil dann öffneten sich die Türen der Gebildeten, der hochstehenden gesellschaftlichen Persönlichkeiten. Dann wurde man auf die Partys eingeladen und nebenbei kriegte man auch noch mal was zugesteckt. Und Paulus sagt, genau das habe ich bewusst nicht gemacht bei euch. Weil ihr solltet das nicht verwechseln. Das, was ich zu sagen habe, muss ich mir nicht selber erst erschaffen oder erzählen, sondern es ist eine Botschaft, die habe ich übernommen. Und die gebe ich euch weiter und die könnt ihr übernehmen und weitergeben. Es geht nicht um etwas, was ich besonders kreativ jetzt erst mehr ausdenken muss, sondern es geht um eine Botschaft, die ich weiterzusagen habe. Es geht ihm ums Grundsätzliche, nicht mit menschlichen Fähigkeiten, Tricks oder Kniffen. Es geht nicht darum, Menschen zu überreden. Es geht nicht darum, Menschen gefühlsmäßig einzulullen oder irgendwie zu manipulieren, sondern es geht darum, eine Nachricht weiterzugeben. Verkündiger sind keine Wortkünstler, sondern sie bezeugen und sagen eine Nachricht weiter. Unsere menschliche Stärke kann uns sogar schnell zum Fallstrick werden. Dann wird ein Gag zum Selbstzweck oder man versucht, sich selbst damit gut darzustellen, statt zu überlegen, was der Botschaft dient. Menschen sollen nicht überredet, sondern für Gott gewonnen werden. Und das kann nur passieren, wenn wir sein Wort sagen und wenn er es bevollmächtigt. Damit Sie mich jetzt aber nicht völlig falsch verstehen, Paulus hat nichts dagegen, dass man sich bei der Vorbereitung einer Predigt Mühe gibt. Und dass man überlegt, ob die Gedanken, die man vortragen will, auch schlüssig erscheinen und stimmig sind. Paulus will nicht der Faulheit das Wort reden. aber er will klare Orientierung geben. Nein, man nimmt das Evangelium nicht an, weil man es völlig unlogisch und widersprüchlich dargestellt findet, sondern man nimmt es an, weil es einem einleuchtend. Also es ist schon gut, Dinge sinnvoll zu sagen und vorzubereiten, aber man muss sich auch nicht den Druck machen, wenn ich mal das nicht so ganz hinkriege zu sagen, auch im persönlichen Gespräch, dann ist damit nicht alles verloren. Es geht darum, dass wir die Botschaft vom Gekreuzigten, in dem das Heil ist, anderen Menschen weitergeben. Entlastend für jeden, der diese Aufgabe hat, im Großen oder im Kleinen. Und wenn es manchmal ganz ängstlich und unsicher passiert, Paulus sagt das von sich selbst. Warum redet Paulus so? Noch einen kurzen Blick, warum redet er so? Die Gemeinde in Korinth hatte sich in verschiedene Fanlager aufgespalten. Anders als bei uns war das nicht zwischen BVB, Schalke und Bayern und vielleicht noch Gladbach, sondern die hatten andere, waren andere Fanlager, die sie gebildet hatten. Sie hatten Fanlager gebildet von den hauptamtlichen Mitarbeitern ihrer Gemeinde. Die einen sagten, Paulus war der Tollste, der war am Anfang da. Durch den sind wir zum Glauben gekommen. Die anderen sagen, ach Paulus, richtig kapiert haben wir es doch erst, als Apollos kam. Das war ein Intellektueller. Der konnte die Dinge schön zusammenhängend darstellen. Ach, sagten die Dritten, viel wichtiger war Petrus. Der war nämlich am Anfang dabei. Und andere sagten, ach, entscheidend ist, dass man besondere Geisterfahrungen hat. Direkt von Gott die Sachen hat. Und so stritten sie sich. Und sie eiferten darum, wer wohl der wichtigste Mitarbeiter der Gemeinde war. Und Paulus sagt, Leute, völlig falscher Weg. Es kommt doch gar nicht drauf an, wer euch was gesagt hat. Entscheidend ist, dass ihr die Botschaft kennengelernt habt. Wer es war, spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn sich diese Boten wichtig machen, dann machen sie es falsch. Es kommt auf die Botschaft selber ab. Auf den Kern der Botschaft, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und diese Botschaft, darum geht's. Und dieser Botschaft entspricht eine Gemeinde aus vorwiegend kleinen Leuten. Und zu dieser Botschaft passen auch Boten und Zeugen, die in sich nicht sonderlich attraktiv sind. Wichtig ist, dass wir Gottes Weisheit kennenlernen, die weiser ist als alle Menschen. Gottes Kraft, die stärker ist als unsere menschliche Kraft. Und diese Weisheit und diese Kraft begegnet uns im Kreuz von Jesus. Bis heute anstößig, aber bis heute die einzige Botschaft, die rettet. Lasst uns beten. Herr, dein Kreuz will uns prägen, nicht nur unser Denken und Glauben, sondern wir sollen auch überlegen, was dir, dem Gekreuzigten, entspricht in unserem Miteinanderleben, in unserer Gemeinde. Und danke auch für alle Entlastung, die das bringt, dass wir nicht glänzend und in uns überzeugend sein müssen, sondern dass es wichtig ist, dass du zum Zug kommst und dass da gerade unsere Schwächen oft deine Chancen sind. Herr, und so bitten wir dich, dass du uns persönlich zu Menschen machst, die dein Kreuz bezeugen, auch in aller Schwäche und Unzulänglichkeit, aber auch, dass wir als Gemeinde bewusst für diese Botschaft einstehen. Und darum bitten wir dich, dass auch gerade Menschen vom Rand Zugang finden zu dir und deinem Wort und darin das Leben finden. Amen.